Ja, einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich weiß, dass die Thematik heute Morgen nicht so ganz einfach ist. Ich versuche es seelsorgerlich anzupacken. Dieser Text betrifft mich ja auch. Jeder von uns hat ja seine Kämpfe und seine Stärken und seine Schwächen auf der einen oder anderen Seite. Aber der Herr gibt uns Hilfe und das ist sehr schön. Himmlischer Vater, in Jesus Christus, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder in deinem Wort. Amen. Meine Frau und ich, wir lasen dieser Tage in einer Zeitschrift, ich kann auch sagen, welche, Coop-Zeitung, da lasen wir einen Artikel bzw. eine Reportage über die Schweizer Bergrettung. Das ist ganz interessant. Und da wurde dann auch ein Bergretter praktisch interviewt. Und dann wurden auch die Gefahren dargestellt. Die Menschen oft sind nicht richtig bekleidet, nicht gut ausgerüstet oder verlassen den Weg. Dann die Lawinengefahren, jetzt gerade im Winter auch. Und dann ging es um Lawinenhunde, die immer noch besser sind als jedes technische Gerät zum Auffinden von Verschütteten. Es gibt dann sehr traurige Nachrichten, die meisten kommen um. Aber einige wenige dürfen auch immer wieder gerettet werden und das ist sehr, sehr gut. Und da kann man dankbar sein. Aber dann so am Schluss der Reportage, das fand ich ganz interessant, stellte man diesem Bergretter noch eine Frage und die lautete so: Und was, wenn die Leute absolut leichtsinnig gehandelt haben und er, also der Retter, sich wegen ihnen in Gefahr bringen muss? Und darauf antwortete der Bergretter, das hat mich unglaublich bewegt: Wissen Sie, ich fokussiere mich aufs Helfen. Ich bin Retter, kein Richter. An was denken Sie jetzt? Es gab schon einmal jemand, der das gesagt hat. Unser Erlöser, der Herr Jesus Christus. Er hat damals gesagt im Johannesevangelium Kapitel 12, Vers 47, ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten. Wir kennen uns alle selber gut. Oft sind wir leichtsinnig oder leichtfertig, oberflächlich. Wir sind schlecht gekleidet für diese Welt, dass wir die Waffenrüstung Epheser 6 vernachlässigen. Oder wir verlassen manchmal den Weg, den geschützten Weg, der Jesus Christus heißt oder den die Bibel uns vorgibt. Und dann ist es möglich, dass wir ins Unglück stürzen, ja? Aber auch da gilt, auch für Christen, die es schon lange geworden sind, Jesus will immer zuerst retten und helfen. Er warnt uns. Wie die Schilder auf einer Piste warnen, verlassen Sie den Weg nicht. Und wenn man ihn verlassen hat aus Dummheit, dann sind die Retter trotzdem da. Oder gerade dann. Und so will auch Jesus helfen. Er will uns Neuorientierung schenken. Und auch er hat sich aufs Helfen fokussiert. Nicht aufs Richten, sondern aufs Retten. Und er hat selber sein Leben dafür geopfert. Der Patrick, wie sagen Sie mal, Pedde? Pedde? Papa? Pedde. Pedde hat gelesen, unser 1. Korinther Kapitel 6. Und in dem 1. Korinther Kapitel 6 kommt 6-mal Der kleine Satz vor: oder wisst ihr nicht? 6-mal in Kapitel 6. Bibelkenner werden das wissen, 6 ist ja die Zahl des Menschen. Es ist immer ein Bild dafür, dass der Mensch schwach ist, dass der Mensch ein Sünder ist. 6 ist die Zahl des Menschen, Unvollkommenheit. Eines Tages gibt es einen Mann, 666, der die Sünde in Ausgeburt darstellt, bis dann Jesus Christus kommt, der Vollkommene. Ich finde das interessant, nebenbei vielleicht, aber ich darf es erwähnen, 1. Korinther 6, 6-mal, wisst ihr nicht in Bezug auf unser Leben in dieser Welt. Und wir gehen das jetzt mal durch. Und zwar der erste Punkt lautet, wie wollen wir umgehen? Ja, wie wollen wir umgehen mit der Sünde? Wissenswertes im Umgang mit der Sünde. Was sollten wir beachten, beherzigen und auch lieben lernen und versuchen dann auch umzusetzen? Wie geht das? Wo ist die Hilfestellung gegeben? Es nützt ja nur wenig, dass man immer nur sagt, du bist und da hast du wieder versagt und guck mal, schon zum 1000. Mal und du veränderst dich auch nicht. Das ist ja auch nicht die größte Hilfe, ja? Wenn überhaupt. Die Bibel macht das ja anders. Jesus Christus macht das anders. Ich will nicht richten, auch ich will retten, ich will helfen. Ich will aufrichten, ja? Nicht richten, ich will aufrichten. Und das Erste, was wir jetzt beherzigen können, ist, seien wir uns unserer Berufung bewusst. Ich glaube, das ist eine Stütze, wenn wir uns unserer Berufung bewusst werden, da bekommen wir Kraft. Hier, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und dann später, ihr könnt das selber lesen, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Geschweige denn Dinge dieses Lebens. Das ist ja so interessant. Also der Paulus, der fährt ja immer neue Geschütze auf. Ja? Also ich habe mir das mal so vorgestellt. Also stellt euch mal vor, einen Kuchen, so einen Kuchen. Meine Frau kann sehr gut backen, einige Töchter auch, nicht alle, aber einige Töchter auch. Und das war gemein, ne? Das war auch schon wieder nicht gut. Jetzt stellen wir uns einen schönen Erdbeerkuchen vor. Oder, wenn das so Herbst ist, ein Pflaumenkuchen. Ich sage Ihnen, Hefeteig, anderes Thema. Den stellen wir uns jetzt vor, da ist also alles fertig. Der Boden ist fertig, die Früchte liegen drauf. Da ist also, das ganze Programm steht also eigentlich. Aber ich sage dann immer noch, wie wäre es dann noch mit Sahne? Ja? So ein Sahnehäubchen, Papa, ja, du auch, ne? Ah, Robert, du. Da laden wir uns mal gegenseitig ein. Ja. So ein Sahnehäubchen drauf. Aber Sahnehäubchen ist vielleicht untertrieben, immer wenn wir in Österreich sind, mal Urlaub haben oder da durchfahren und wir haben da so einen Nachtisch mit Sahnehäubchen, dann sagen die immer Schlachoberst. Schlachoberst, das klingt eigentlich viel besser, das klingt so ein bisschen mehr, ne? Nicht Sahnehäubchen, sondern Schlachoberst. Und das ist der Paulus. Der Paulus bringt auf dem ganzen Programm, dem Palett, der Kuchen, der eigentlich schon da ist, der fertig ist, der lecker ist, da gibt er immer noch so einen Schlachoberst, bumm, und nochmal so einen Schlachoberst auf der anderen Seite und wieder einen Schlachoberst. Und ihr Lieben, das tut er hier auch. Paulus bringt Wahrheiten auf dem Boden der Heilsgeschichte, der schon gelegt ist, die sind unglaublich. Und auch das hier, was er hier schreibt, das kommt ja eigentlich, würde ich mal sagen, vollkommen überraschend und unvorbereitet. Diese Aussage, oder nicht, ich weiß nicht, wie geht's Ihnen, wie mag es den Korinthern damals gegangen sein? Wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten wird? Der sagt das so dahin. Dass ihr Engel richten würdet? Ja, also, ich habe das nicht gewusst vorher. Das ist auch so ein Schlachoberst. Eine Offenbarung, die er bekommt, nur er. Ich meine, vieles ist ja bekannt, dass die Gemeinde Jesu eine vollkommene Erlösung hat, das ist ja klar, das wird im ganzen Neuen Testament gelehrt. Aber zum Beispiel, dass die Gemeinde ein Gegenstand des Geheimnisses Gottes gewesen ist, das war nicht bekannt. Im Gegensatz zu Israel. Israel war ein Gegenstand laufender Prophetie. Das war immer bekannt. Das hat mit Abraham angefangen, da wurde immer mehr hinzugegeben. Es war immer schon vorausgesagt und hat sich dann erfüllt. Die Gemeinde nicht. Gemeinde war ein Geheimnis, war verborgen. Da wusste niemand etwas davon. Und dass die Gemeinde dann der Leib Christi als Leib Christi dargestellt wird, das wird auch erst durch Paulus offenbart. Das ist auch wieder so ein Schlagoberst. Sie verstehen mich. Ich hörte das jetzt sogar auf einer Botschaft von Benedikt Peters, der das auch betonte und sagt, in den Evangelien wird noch nicht verkündigt, dass Jesus Christus das Haupt einer Leibesgemeinde ist. Das wird erst später durch den Apostel Paulus kundgetan. Das war vorher nicht bekannt. Auch so ein Schlagoberst, ja? Oder ja, dass die Gemeinde, dass ihr Bürgerrecht im Himmel hat, ist auch so ein Schlagoberst. War auch vorher nicht bekannt. Man hat immer gedacht, ja, man ist mit Jesus Christus dann einmal ja natürlich der Himmel und wer kommt auch dahin und so, aber Bürgerrecht, dass unser Wohnort, unser Regierungsort da einmal sein wird, im Gegensatz auch zu Israel. Israel hat eine irdische Berufung, wie gesagt, auch so ein Sahnehäubchen. Oder dass die Gemeinde Jesu verwandelt wird, entrückt wird, hinweggehoben wird von dieser Erde, ihm entgegengeführt wird. Oder dass die Gemeinde schlussendlich verwandelt wird, umgestaltet wird, dem Herrn gleich, in einem Herrlichkeitsleib. Das sind alles so Sahnehäubchen, ja, die auf den Kuchen der Grundlage immer noch draufgepackt werden von dem Apostel Paulus. Das war vorher eben nicht bekannt. Und das hier ist auch so ein Ding, ja, wisst ihr nicht, dass ihr die Welt richten werdet, wisst ihr nicht, dass ihr Engel richten werdet. Also das ist eine totale, tolle, ja, ich möchte mal sagen, Überraschung eigentlich. Und das ist natürlich jetzt die Frage, jetzt kommt ein bisschen Prophetie da rein, aber das gehört dazu, das müssen wir uns jetzt mal gefallen lassen, ein bisschen Prophetie gehört da rein in dieser Aussage, weil da drängt sich ja dann eine Frage auf. Ja, wenn die Gemeinde die Welt richten wird, wenn sie Engel richten wird, ja, wann wird denn das passieren? Haben Sie sich das mal gefragt? Am jüngsten Tag? Im Angesicht, sagen wir mal, des Feuersees, in den die Menschen, die nicht geglaubt haben, kommen? Sicherlich auch. Aber ich denke nicht nur. Nicht nur. Die Ereignisse der Offenbarung berichten uns ja über das Gericht, das über diese Welt kommt, aber auch schon über Engel. Satan wird aus dem Himmel geworfen. Ja, er wird nachher gefangen genommen und kommt gefangen in den Abgrund und so weiter und so fort. Das sind alles schon Dinge, die geschehen. Gut, da schlussfolgere ich jetzt etwas raus. Wenn Israels Berufung auf Prophetie beruht, wenn die Berufung der Gemeinde Jesu aber sich auf ein Geheimnis gründet, wenn Israels Berufung die Erde betrifft, das ist immer so gewesen, nie anders, das zukünftige messianische Reich. Und wenn die Berufung der Gemeinde aber den Himmel betrifft, und wenn dann der Herr Jesus Christus in der Offenbarung dargestellt wird als der Herr und ja, sagen wir mal König über alle Könige dieser Erde, dann geht es in der Offenbarung darum, dass Jesus auf diese Erde wiederkommt, dass Israel hergestellt wird und dass Israel dann aufgerichtet wird, dahingehend, dass sie mit dem Herrn hier auf dieser Erde regieren werden. Die Gemeinde Jesu aber ist natürlich geistlich immer dabei, das ist klar, aber ihr Wohnort, ihr höchster Regierungsort ist der Himmel direkt bei Christus. Und dann liegt es doch auf der Hand, dass eigentlich, wenn also die Apokalypse, die Offenbarung, das Gericht Gottes auf dieser Erde betrifft und dann die schlussendliche Wiederkunft Jesu, die Aufrichtung des messianischen Reiches, und das auch schon Gericht ist, über Engel und über die Welt, dann liegt es doch auf der Hand, dass eigentlich dann, würde ich sagen, die Entrückung der Gemeinde Jesu vorher geschehen sein muss, oder? Würde ich sagen. Gut, überlassen wir die Details unserem allmächtigen Herrn, aber das ist eine großartige Berufung, die wir in Christus haben. Wir werden die Welt richten, wir werden die Engel richten, aber das hat ja jetzt einen Grund. Das sagt der Apostel Paulus und darum, liebe Leute, streitet nicht. Ich sag's mal einfach. Streitet nicht. Lasst keine Spaltungen zu. Das ist Sünde. Das will Gott nicht. Da muss man gegen angehen. Die Korinther, die haben sich so gestritten, dass sie sogar weltliche Anwälte dann eingeschaltet haben. Machen manchmal Christen auch. Paulus sagt, mach das nicht. Da kommt eine ganz harte Botschaft. Aber die gebührt den Christen. Lasst euch lieber übervorteilen. Verzichte. Lasst ihr lieber Unrecht tun, als dass du mit deinem Bruder streitest oder Spaltung in einer Gemeinde passiert und ihr schlecht übereinander redet und wer weiß, vielleicht noch weltliche Richter einsetzt. Macht das nicht. Eure Berufung ist so großartig, dass ihr das nicht nötig habt. Die Welt hat das nötig, die kann nicht anders. Ihr könnt anders. Macht das. Der zweite Hauptpunkt betrifft dann diesen Abschnitt. Seien wir uns unserer Erlösung bewusst. Seien wir uns unserer Berufung bewusst, unserer Stellung. Wir werden Welt und Engel richten. Das gibt uns Kraft, enormen Auftrieb. Aber jetzt hier, oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Hurer noch Götzendiener, Ehebrecher, Weichlinge, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Trunkenbolde, Schmäher, Räuber werden das Reich Gottes erben. Und solches sind einige von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Wisst ihr, seien wir uns unserer Erlösung bewusst. Und da müssen wir uns den Gedanken einmal gefallen lassen jetzt. Gott ist Gott. Und Gott ist sehr, sehr ernst zu nehmen. In dem, was er ist. Und in dem, was er tut, in dem, was er sagt. Schlag an meine eigene Brust. Kein Mensch, der keine Vergebung hat, der nicht umgekehrt ist zu Jesus Christus und von Neuem geboren ist, kein Mensch wird das Reich Gottes beerben oder wird dort hineinkommen. Keiner. Da kann er noch so fromm gewesen sein, sich noch so angestrengt haben. Gut, ich will nicht evangelisieren, aber das ist eine Tatsache hier. Es gibt keinen Weg für einen Sünder außerhalb von Jesus zu Gott. Und das charakterisierte doch jeden von uns mehr oder weniger auf der einen oder anderen Seite, stärker oder weniger stark, egal. Aber das betraf uns ja alle vor unserer Bekehrung, stimmt das nicht? Ja, wenn ich an meine Zeit denke vor der Bekehrung, möchte ich nicht unbedingt ein Zeugnis geben. Aber jetzt kommt ja die erlösende Botschaft. Sei dir deiner Erlösung bewusst. Jetzt kommt ja die erlösende Botschaft, die uns dann sagt, und solches sind einige von euch gewesen. Und jetzt kommt es. Aber, das große Aber Gottes in Jesus, in seinem Blut, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt. In dem Namen des Herrn Jesus und durch den Geist unseres Gottes. Das Wunderbare ist dieses Wort, ihr seid, also ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt, das steht im sogenannten Aorist. Der Aorist, muss ich mich auch schlau machen, der beschreibt eine ein für alle Mal geschehene und abgeschlossene Handlung. Das heißt, du warst vorher das, hattest keinen Zugang zu Gott, hast zu Jesus Christus gefunden und jetzt bist du in Christus, bist und bleibst du erlöst. Eine ein für alle Mal abgeschlossene, punktuelle Handlung Gottes. Und da kannst du nicht mehr rausfliegen. Ihr seid, ihr seid, ihr seid. Lob und Dank. Und das nicht aus Werken. Gottes Gnade ist es. Nicht aus euch, dass sich keiner rühme. Aber dann geht es weiter in Vers 15. Wisst ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst seid, denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott an eurem Leib. Also jetzt fassen wir das mal zusammen. Ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt. Alles in Christus Jesus. Ihr seid Glieder des Christus. Ihr seid Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wohnt in euch. Ihr gehört nicht mehr euch selbst. Ihr seid teuer erkauft, durch einen Preis erkauft, durch das teure Blut Jesu Christi. Verherrlicht nun Gott in eurem Leib. Also das bedeutet, alles so zusammengepackt bedeutet das nichts anderes als, wir sind vollkommen eingekleidet in dem, was Jesus Christus ist. Alles, was er ist, ich sage es immer wieder, seine Position ist deine Position, seine Gerechtigkeit ist deine Gerechtigkeit. Das, was er vor Gott darstellt, stellst du vor Gott dar, alles in Christus Jesus. Du hast also ein völlig neues Kleid. Du bist ganz, ganz neu eingekleidet. In die Erlösung Jesu, da habe ich mich schlau gemacht. Es gibt ja jedes Jahr die sogenannte Oscar-Verleihung. Habt ihr schon mal von gehört? Nee, kennt ihr nicht, ich weiß. Woher auch? Ja, woher auch? Oscar-Verleihung. Da werden also die großartigen Schauspieler, Dramaturgen, und Actiondarsteller oder was auch immer, Theater und so weiter und so fort, die werden da geehrt. Und dann habe ich hier nachgelesen, dass bei der Oscar-Verleihung die Kleidervorschriften sehr strikt sind. Also nicht gestrickt, sondern sehr strikt. Ja? Für Männer gilt, da darf keiner, ist egal wie berühmt, für Männer gilt Smoking, schwarze Fliege, weißes Smokinghemd, schwarze elegante Schuhe, meistens aus Lackleder. Für Frauen Abendkleid, bodenlang, hochwertige Stoffe, elegante Schuhe. Kurze Kleider oder Hosenanzüge kommen zwar vor, gelten aber nicht als klassischer Standard. Ich habe mir gedacht, Mensch, also diese Leute sind dem Anlass gemäß, der Würde gemäß entsprechend gekleidet. Und das Gleiche gilt ja auch für andere Events, sagen wir mal Staatsempfang. Oder ich glaube beim Wiener Opernball auch, ja? Handball nicht und Fußball nicht, aber beim Opernball. Da gilt das auch. Die müssen so und so gekleidet sein. Oft im Smoking oder mit hinten länger dieses Schwalbendings da hinten, ja? Ja. Und sehen wir mal, das sind jetzt weltliche Maßstäbe von weltlichen Menschen. Ja, man kann jetzt so sagen, so von Sündern. Aber es ist doch ein bisschen imponierend, ja? Und wenn das da schon gilt, wie viel mehr beim Christentum, wenn wir so eingekleidet sind in unserem Herrn, sollen wir dann nicht auch dementsprechend würdig wandeln? Und darum sagt ja dann auch der Apostel Paulus hier in Vers 19, verherrlicht nun Gott an eurem Leib, weil ihr das und das und das und das und das geworden seid, weil Christus aus euch alles ist. Verherrlicht nun Gott an eurem Leib. Kinder Gottes verlieren ja nicht mehr das Heil, das haben wir festgestellt mit dem Aorist, ja, ihr seid ein für allemal. Aber jede Sünde betrübt die Gemeinschaft oder den Genuss der Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, beziehungsweise unserem Herrn Jesus Christus, oder wir betrüben dadurch den Heiligen Geist. Das ist alles das Gleiche. Das ist wie in einer guten Familie. Mein Kind oder dein Kind bleibt immer dein Kind, auch wenn dein Kind mal einen Weg geht, der nicht gut ist, einen vielleicht schlechten Weg geht. Deshalb ist es trotzdem dein Kind, aber die Gemeinschaft mit dir ist betrübt. Und das tut beiden Seiten irgendwo weh. Aber wenn dann diese Gemeinschaft wiederhergestellt ist, dann ist alles wieder in Butter. Und darauf dürfen wir aus sein. Der dritte Punkt nun, der Lösung in der Praxis bewusst werden. Wir brauchen ja auch Ratschläge der Bibel, oder sagen wir auch, nehmen wir es ein bisschen grober, Gebote, Hinweise. Und da ist das Neue Testament voll. Ja, da brauchen wir gar nicht mal die Gebote des Sinai-Gesetzes, die 10 Gebote, die könnte man jetzt außen vor lassen und nimm mal nur die Gebote, die im Neuen Testament, da wackelst du aber mit den Ohren, was da alles steht. Und da sehen wir plötzlich, dass da ja auch die Gebote des Alten Testamentes eigentlich drin sind, ja, außer dem Sabbatgebot. Aber hier, oder wisst ihr nicht, dass der, welcher der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist, denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, flieht die Hurerei. Also der Lösung in der Praxis bewusst werden. Flieht. Jemand beschrieb unsere Welt einmal wie folgt. Wir leben in einer Generation, in der die Sünde, die sich einst heimlich durch die Seitengassen schlich, jetzt die Hauptstraße entlang stolziert. Ist zutreffend, oder? Darf ich es nochmal lesen? Wir leben in einer Generation, in der die Sünde, die sich einst heimlich durch die Seitengasse schlich, jetzt die Hauptstraße entlang stolziert. Und dessen müssen wir uns bewusst werden. Aber das ist nicht erst heute so, das war eigentlich ja schon immer so. Aber heute ist es vielleicht noch krasser geworden. Wir leben als Himmelsmenschen immer noch auf dieser Erde. Wir leben als Kinder Gottes immer noch mitten unter den Kindern der Welt. Ich habe gestern Sport gemacht. Bin da an so einem Sportplatz so ein bisschen gegangen, gelaufen, gejoggt, immer so abwechselnd, man wird ja älter. Ja. Und dann sah ich da auch eine Hockeygruppe, das waren lauter Mädchen. Und die machten dann da in Anführungsstriche ein bisschen Blödsinn und wie die sich da und welche die Musik dann und dann tanzten sie da rum und also der Anführer und die anderen laufen denen danach und so. Und da habe ich gedacht, ja, wenn jetzt ein Kind Gottes da drunter ist, da ist die Verführung schnell da. Da gehörst du plötzlich eine andere Clique an. Und dann willst du ja dann auch mitmachen. Und dann hast du da plötzlich auch Freunde. Das ist eine Gefahr, oder? Darum sage ich immer, Sport ist gut, Alternativen sind gut, viel unternehmen mit den Kindern, aber schickt sie nicht in den Verein. Ja, Entschuldigung. Jeder ist da frei für sich. Ich möchte da kein Gebot aussprechen. Aber ich sehe da jedenfalls eine gewisse Gefahr. Das ist ja dann oft Samstag, Sonntag. Oh, ich kann nicht, wir haben heute ein Spiel und so weiter und so fort. Ihr versteht, wie ich meine, ja? Also, wir leben als Kinder Gottes noch unter den Kindern dieser Welt und wir sind natürlich von Gott beeinflusst, wir sind von der Bibel beeinflusst, aber wir sind auch noch von der Welt beeinflusst. Ist nun mal eben so. Und solange wir noch in dieser Welt leben, stehen wir im ständigen Kampf gegen die Sünde. Erleben Sie das auch oder nur ich? Im ständigen Kampf gegen die Sünde. Was sind nun die Ratschläge, die uns die Bibel gibt? Einmal gehört dazu, Sünde wirklich ernst zu nehmen. Ich habe es zum Teil schon angesprochen, aber hier nochmal, Sünde ernst zu nehmen. Wir müssen uns einfach vor Augen halten, Sünde ist eine unheimliche Macht. Der Hebräerbrief sagt in Kapitel 12, die leicht umstrickende Sünde. Wir sind ganz schnell gefesselt, ganz schnell. Und überall in der Bibel werden wir vor der Sünde gewarnt. Und wenn Sie mal, ich lese das jetzt nicht vor, aber wenn Sie das mal lesen möchten, Sprüche 7, Vers 12, die Sünde lauert an jeder Ecke. An jeder Ecke. Versuchung, Verführung. Und wie ernst die Sünde zu nehmen ist. Sie macht uns ja kaputt, wenn wir sie dulden. Sie macht uns krank, wenn wir sie dulden. Ein Kind Gottes wird darunter leiden. Und wie ernst zu nehmen die Sünde ist, das lese ich Ihnen vor, das habe ich irgendwo gefunden, entnommen. Wir werden die schillernden Farben einer Giftschlange vergessen, wenn sie uns gebissen hat. Genauso werden wir den Glanz der Sünde vergessen, wenn wir die bitteren Folgen ernten. Ich habe heute Morgen noch mal reingeschaut, so in Psalm 32, da redet David über sich selber, über sein Leben zum Teil. Das war ja ein wunderbarer Mann, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber er hatte auch seine Schwächen, wir wissen es, ja? Gott war größer, ach, was waren das schöne Lieder, Robert, so passend, alle Lieder, alle vier oder wie viel wir gesungen haben, wirklich. Gott sei Dank. Aber der David sagt ja in Psalm 32, Mensch, als ich meine Sünde verschwiegen habe, habe ich es nicht mehr ausgehalten. Ich bin gebeugt worden, das war wie eine schwere Last auf meinem Rücken. Ich konnte nicht mehr aufblicken, ich wurde schier krank. Meine Seele vertrocknete in mir. Es war fürchterlich. Und dann sagt er, und dann habe ich meine Sünde dem Herrn bekannt. Und da hat er mir vergeben. Und da wurde ich befreit. Und erleichtert, unglaublich erleichtert. Und darum sagt er auch dann in Psalm 32, Vers 1, ich habe es den Übersetzern, Entschuldigung, verkehrt aufgeschrieben, Vers 2 passt auch, aber Vers 1 noch besser. Psalm 32, Vers 1. Glücklich der, dem die Übertretungen vergeben, dem die Sünde zugedeckt ist. Daraufhin gibt er dann sein Zeugnis und sagt, wisst ihr, als ich das verschwiegen habe, war schlimm. Paulus schreibt den Galaterbrief, habe ich mir so gedacht. Und der Galaterbrief ist ja nun wirklich eine Kampfschrift gegen die Gesetzlichkeit. Der Apostel wehrt sich da vehement gegen jede judaistische Gesetzlichkeit. Und er verteidigt die Freiheit der Christen in Christus. Aber er betont auch, Leute, ich sage das jetzt mit meinen Worten, das ist jetzt kein Ruhekissen, das ist kein Sprungbrett für diese Welt oder zu sündigen, nein, das sagt er eben nicht. Er, der so vehement gegen die Gesetzlichkeit sich verteidigt und die Gemeinde verteidigt, er setzt sich jetzt aber auch ganz vehement dafür ein, Sie müssen nur mal lesen, Galater Kapitel 5, gegen jede Fleischlichkeit. Und da sagt er, die Frucht des Fleisches, passt auf, was der Mensch sät, wird er ernten. Die Frucht des Fleisches ist da, 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 da. Also ihr seht, ja? Christen sind frei vom Gesetz, aber sie sind nicht gesetzlos. Ein anderer Rat, den uns die Bibel gibt, wir haben es hier ja eben selber schon gelesen, flieht. 1. Korinther 6, Vers 18 heißt es, flieht die Hurerei. Oder Paulus gibt mal dem Timotheus zwei gute Ratschläge, oder was heißt Ratschläge? Eigentlich Gebote, ja, er sagt im 1. Timotheus, du aber, o Mensch Gottes, flieh diese Dinge. Oder er sagt, die jugendlichen Begierden aber fliehe. Jakobus gibt die Anordnung und sagt, unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Naht euch Gott, dann habt ihr Kraft, dann habt ihr Kraft. Gemeinschaft ist wichtig, Gebet ist wichtig, Bibel ist wichtig. Petrus sagt, seid nüchtern, wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht, fest im Glauben. Also fliehen, widerstehen. Es war noch die Zeit, da fuhr man noch mit Kutschen. Und da war ein Gutsherr und der wollte einen neuen Kutscher einstellen. Und dann waren da 3, 4, die haben sich gemeldet und dann wollte er die aber prüfen. Und dann hat er gesagt, ja gut, dann will ich euch mal prüfen. Hört mal, wie nah könnt ihr mit der Kutsche, also die Pferde davor und mit der Kutsche, wie nah könnt ihr an einen Graben oder an einer Böschung entlangfahren? Und die wollten natürlich alle die Anstellung. Und dann hat der Erste gesagt, oh, ich denke, ich schaffe das bis auf einen halben Meter, so 50 Zentimeter. Und der Nächste hat gesagt, oh, das toppe ich aber. Dann hat er gesagt, du, ich schaffe das auf 30 Zentimeter. Kann ich an den Abhang oder an die Böschung da, an den Graben mich rantrauen? Und dann wollte einer das noch mehr toppen und er sagt, oh, ich glaube, wenn der Boden fest ist und so, nicht verregnet und schlammig, ich glaube, ich schaffe das noch näher, 15 Zentimeter. Und schließlich sagte der Vierte, wurde dann auch gefragt, und Sie, da sagt er, wie nah ich da ranfahren kann? Hören Sie mal, ich bleibe so weit weg wie möglich. Und dann hat der Gutsherr gesagt, Sie stelle ich ein. Halt dich nah bei dem Herrn auf. Das ist Kraft. Teresa von Avila sagte, wer das Gebet übt, bleibt nicht lange in der Sünde, denn entweder wird er das Gebet oder die Sünde lassen, weil Gebet und Sünde nicht nebeneinander bestehen können. Also wir müssen versuchen, alles zu meiden. Das ist ein Kampf, das ist eine Überwindung. Wir müssen versuchen, alles zu meiden, was uns der Sünde näher bringt. In den Sprüchen heißt es, Kapitel 5, Vers 8, halte fern von ihr deinen Weg und nähere dich nicht der Tür ihres Hauses. Also jeder Versuchung. In der Praxis, jetzt mal umgesetzt, flieht, nah dich nicht. Vielleicht ist da ein ehemaliger Trinker, der irgendwo immer so seine Stammkneipe gehabt hat, ja? Jetzt ist er frei geworden. Er ist Christ geworden. Es ist gut, wenn er da in die Nähe kommt, immer einen Bogen macht. Selbst wenn es ein Umweg ist. Weil schon die Nähe kann wieder ein Anknüpfungspunkt sein. Dass man vielleicht Orte meiden muss, vielleicht sogar Freundschaften kappen muss. Meide das Milieu, dann kriegst du kein Malheur. Aber halte dich nah zur Gemeinde, zur Gemeinschaft, zur geistlichen Gemeinschaft, Hauskreis. Such geistliche Alternativen, Jungschar, Jugendgruppe, Gottesdienst, Bibelgebetstunde. Wir hatten gelesen, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Jetzt setzen wir das mal in die Praxis um. Wie gehen Löwen vor, wenn sie ein Tier auffressen wollen? Sie suchen sich meistens ein Tier aus, das den Schutz der Herde verlassen hat und zu weit abseits ist. Oder sie versuchen durch Taktik ein Tier von der Herde zu separieren. Und wenn ihnen das gelingt, wird dieses Tier zum Opfer. Darum sagt die Bibel, haltet an der Gemeinschaft fest. Lebe kein Einzelchristentum. Da bist du umso mehr verführbar. Was werden uns noch als Ratschläge gegeben im Umgang mit der Sünde? Du musst wissen, das gehört nämlich auch dazu, das Wissenswertes im Umgang mit der Sünde, dass nicht alles Sünde ist, wo wir manchmal meinen, das sei Sünde. Ist nicht immer Sünde. Wenn du zum Beispiel, es gibt Christen, die sagen, ich darf keine Pause machen, ich muss immer arbeiten, sonst bin ich ein schlechter Christ. Das Gegenteil ist wahr. Das Gegenteil ist wahr, du brauchst Pause. Jesus hat Pausen eingeräumt für sich selber, für seine Jünger. Also jetzt als Beispiel. Hier, wir hatten das gelesen, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von keinem beherrschen lassen. Die Speisen für den Bauch, der Bauch für die Speise, sowohl diesen als auch jene wird zunichte gemacht, der Leib aber nicht der Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Ist doch toll, ne? Dieses wunderbare Zeugnis. Seht einmal, nicht alles ist Sünde, aber alles soll unter der Kontrolle des Heiligen Geistes stehen. Zum Beispiel jetzt, nehmen wir mal negative Gedanken. Sind negative Gedanken unbedingt Sünde? Noch nicht. Denn sind wir doch ehrlich, die kommen angeflogen, da können wir gar nicht für, oder? Da kommt plötzlich ein negativer Gedanke in mein Hirn. Schlimm. Aber wenn ich den dulde, wenn ich den toleriere, wenn ich darauf eingehe, wenn ich mich damit beschäftige und gedanklich anwende, das ist Sünde. Jakobus sagt, wenn die Begierde empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. Wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Also, ich wiederhole, ein negativer Gedanke ist noch keine Sünde. Dem kann man nämlich entgegentreten. Wenn ich einen negativen Gedanken habe über einen Bruder, über eine Schwester, über einen Menschen im Straßenverkehr oder was auch immer, dann kann ich dem entgegentreten, dann kann ich sagen, oh Herr, nein, das will ich nicht, ich mache jetzt das Gegenteil, ich möchte diesen Menschen in deinem Namen segnen. Ja? Na, dann hast du nicht gesündigt. Oder? Aber wenn ich der Begierde Raum gebe oder den Gedanken Raum gebe, dann wird es gefährlich. Denn wenn die Begierde empfängt, wird es zur Sünde. und dann wird es zur Tatsünde und die Sünde gebiert den Tod. Und der Jakobus sagt das so, warum? Er sagt das in Anlehnung, ganz bewusst. Ich glaube, dass er das macht, er ganz bewusst in Anlehnung zum Sündenfall. Ja, darum sagt er auch, und dann gebiert die Sünde den Tod. Das heißt die Trennung von Gott, oder dann ist der Geist betrübt, ausgelöscht. In Anlehnung zum Sündenfall. Der Gedanke von der Eva und vielleicht auch von Adam, dass von dem Baum gut zu essen war, war das schon Sünde? Ich würde sagen, nein. Das war noch keine Sünde. Aber dass sie dem jetzt Raum geben und der Schlange weiter zuhören und darauf eingehen und schließlich die Begierde empfängt, dadurch, dass sie zu der Birne greifen. Nee, war ja eine Ananas. Nee, was war's denn? Wissen wir nicht, steht nicht da. Dass sie da greifen, da war die Sünde geboren. Und damit der Tod. Die Trennung von Gott. Darum werden wir auch aufgerufen, nicht Vorsorge für das Fleisch zu treiben. Ne? Manche wissen gar nicht, was ist das denn? Treibt keine Vorsorge für das Fleisch, sagt die Bibel in Römer 13, 14. Das bedeutet ganz einfach, etwas tun oder etwas Raum geben, was den Gelüsten des Fleisches entspricht. Vorsorge für das Fleisch. Ein weiterer Rat, den uns gegeben wird in der Bibel, ist: Achte auf die Schwachpunkte deines Lebens. Jeder von uns hat Stärken und Schwächen. Der eine, dem macht eine gewisse Sache überhaupt nichts aus. Das perlt bei dem ab wie Wasser an Öl. Und der andere hat damit genau ein riesiges Problem. Aber dafür habe ich vielleicht wiederum ein Problem an einer Stelle, wo der kein Problem hat. Überhaupt nicht. Ein paar Dinge mal aufzählen. Geschwätzigkeit. Manche sind schweigsam, ruhig, müssen nicht gleich alles weiterplappern. Ironie. Manche sind immer in ihren Aussagen ironisch. Muss nicht gut sein, kann mal witzig sein. Der Hang zu Unwahrheiten, zu Lügen, zu Übertreibungen, zu Untertreibungen oder der Hang zur Selbstdarstellung. Oder Geld. Der eine hat überhaupt kein Problem mit Geld. Puh, da kann ein Haufen Geld liegen. Puh, geht er dran vorbei, lässt ihn kalt. Der andere, oh, ja? Ja. Drogen natürlich, Drogen. Und ja, was hier auch ein Hauptthema ist, Sexualität. Ich kannte einen Evangelisten, einen großartigen Evangelisten, einen mutigen Evangelisten, der hat auch damals tolle Freiversammlungen gehalten. Die Leute standen da, ich hätte fast gesagt zu Hunderten, weil er konnte so gut begeisternd reden. Und der war vor seiner Bekehrung, war der viele Jahre im Gefängnis wegen Diebstahls. Und dann hat er sich, ich glaube im Gefängnis hat er sich bekehrt und ist dann später entlassen worden. Und dann hat der gesagt, ich hatte Zeit meines Lebens Problem auf diesem Punkt. Als bekehrter Evangelist. Und dann sagt er, und einmal habe ich da sogar wieder versagt. Da ist er, glaube ich, an der offenen Garage vorbeigekommen, zu Fuß gegangen, so an der offenen Garage vorbei. Und dann sah er da was Schönes. Und dann hat er das mitgehen lassen. Da war er schon Christ und Evangelist. Aber irgendwie ist es gut gekommen, ist alles wieder bereinigt worden und so weiter und so fort. Ich will damit nur sagen, Schwachpunkte bleiben manchmal Schwachpunkte. Nicht immer, aber manchmal bleiben sie Schwachpunkte. Und darum ist es wichtig, auch als guter Rat, nicht aufgeben. Gib dich nicht auf. Jetzt bin ich schon 1000 Mal in diese Sache gefallen. Mich kann der Herr doch nicht gebrauchen. Gib dich nicht auf. Was sagt die Bibel in Sprüche? Ich habe Sprüche jetzt schon 2-mal zitiert. Die Sprüche sagen auch, der Gerechte fällt 7-mal Vollzahl und steht wieder auf. Was hat Jesus dem Petrus gesagt? Nicht 7-mal, sondern 7-mal, 70-mal an einem Tag und wenn es die gleiche Sünde ist. Gib dich nicht auf. Und darum, ich muss zum Schluss kommen, da musst du immer wieder die Vergebung in Anspruch nehmen. Jetzt sagst du dir, Mensch, jetzt bin ich schon so oft dort, ich traue mich schon gar nicht mehr, überhaupt noch zu beten und das dem Herrn zu sagen. Doch, tu's, tu's. Johannes 2,1, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Das ist das Gebot. Und wenn jemand sündigt, wir haben einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wimalgo pflegte immer zu sagen, ein Gottloser sündigt fahrplanmäßig. Aber bei einem Gotteskind ist Sünde ein Eisenbahnunglück. Wir wollen es ja nicht. Und doch tut man es manchmal. Darum, 1. Johannes 1,9, es heißt ja schon in Vers 7, ja, so wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu Christi vergibt uns unsere Sünden, macht uns rein von aller Sünde. Und in Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist klar, wir sind aufgerufen, nicht zu sündigen. Aber es ist möglich, dass wir sündigen und dass wir immer mal wieder sündigen. Und dann müssen wir uns berufen auf unseren Beistand, der gerecht ist, der treu ist, der nicht richten, sondern retten will, der helfen will, der aufrichten will. Das ist unser Herr Jesus Christus. Und dann stehen die Wörter, das finde ich so wunderbar, die Wörter hier, die stehen im sogenannten Durativ. Aorist haben wir ja auch schon genannt, ne? Ach, bin ich schlau. Nein, ich habe das alles nicht gewusst, ich habe das auch hier nachgeschlagen. Im Durativ, zum Beispiel, wenn wir unsere Sünden bekennen, Durativ, dass er uns unsere Sünden vergibt, Durativ. Dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, Durativ. Durativ, das kommt von dem Lateinischen und bedeutet, sozusagen heißt das durare, das heißt immer wieder, andauernd, andauernd. Durar, sagt man auch im Spanischen, ja, bleibend, immer, immer, immer wieder. Was die Erlösung und Vergebung für die Ewigkeit betrifft, die ist ein für allemal, aorist, ein für allemal, passiert. Aber in den täglichen Unannehmlichkeiten unseres Lebens dürfen wir durare immer wieder zu unserem Herrn kommen und es ihm sagen. Darum ist der größte Fehler, der bei unseren menschlichen Schwächen stehen zu bleiben und sich selber aufzugeben. Ich mache Schluss, aber ich lese da noch zwei Bibelverse. Ich hatte eigentlich zwei andere, die sind auf dem Skript für die Übersetzer. Darum warte ich jetzt einen Moment. Ihr lieben Übersetzer, seid mir nicht böse, aber ich möchte jetzt doch lieber Hebräer aufschlagen. Und Hebräer Kapitel 12, 1 und 2. Und damit möchte ich schließen. Das ist eine schöne, finde ich, Zusammenfassung von dieser ganzen Thematik Wissenswertes im Umgang mit der Sünde. Hebräer Kapitel 12, 1 und 2. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf. Und jetzt kommt es. Indem wir hinschauen auf Jesus. den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes und der uns dort vertritt. Schau immer wieder auf Jesus, der gesagt hat, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten. Amen. Ich darf noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, in deinem Namen beten wir und sind wir bei Gott dem Vater. Du bist uns Erlösung geworden. Du bist uns durch deinen Geist auch Hilfestellung im Alltag. Wir sind alle schwach, ich bin schwach. Aber du bist uns Stütze. Wir haben dein Wort, das uns ermahnt, das uns korrigiert, das uns zurechtbringt, das uns hilft und unterstützt. Danke dafür. Gib uns Gnade, Herr, in unserer Gemeinschaft, auch in unserer Gemeinde, dass wir uns als Brüder und Schwestern akzeptieren und annehmen, füreinander da sind, dass wir die Versammlungen nicht verlassen, Herr. Bei dem ganzen Kampf in dieser Welt, oh Herr, ich weiß doch um viele von uns hier, die mitten in dieser Welt arbeiten müssen, im Büro oder in der Fabrik oder im Handwerk, wo es auch sei, Herr, oder ja, die da einfach ihren Kampf haben in einem ungläubigen Umfeld. Stärke sie, segne sie, Herr, hilf ihnen. Führe ihnen auch Menschen zu, die auch an dich glauben, und gib ihnen die Kraft, sich weiter auch an Gemeinschaft, an geistliche Gemeinschaft zu halten. Und danke, Herr, wenn wir gefallen sind, dass du uns aufrichtest und uns immer wieder zurechtbringst und dass wir ein für allemal die Vergebung in dir haben zur ewigen Erlösung. In Jesu Namen. Amen.